Mal ganz ehrlich, haben Sie sich vielleicht auch schon mal gedacht, wie cool wäre das, nie mehr arbeiten zu müssen? Egal ob mit 30, 40 oder 50, einfach irgendwann sagen zu können, ich hänge den Job an den Nagel und lasse es mir gut gehen. Klar, wenn man diesen Gedanken dann weiterspinnt, kommt man schnell zu der Geldfrage. Wie viel Kohle bräuchte man, um sich das leisten zu können? Genau darüber hat unser langjähriger FAZ-Vermögensberater Volker Lohmann seine jüngste Kolumne geschrieben. Und ich freue mich, heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal mit ihm darüber zu sprechen. Aber auch bei diesem Thema kommen wir um Corona nicht ganz herum. Denn Volker Lohmann hat den Eindruck, dass die Pandemie durchaus den Wunsch befeuert, früher in Rente zu gehen. Ist das so? Und wenn ja, warum? Das frage ich die Arbeitswissenschaftlerin Dr. Josefine Hofmann vom Fraunhofer Institut. Und mit ihr möchte ich außerdem noch darüber sprechen, wie die Pandemie die Arbeitswelt insgesamt verändert. Für Arbeitnehmer, für Berufseinsteiger und was davon nach Corona bleibt. Heute ist Mittwoch, der 3. März und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich habe es angekündigt. Mein erster Gast heute ist unser Kolumnist und Vermögensberater Volker Lohmann. In seiner jüngsten Kolumne geht es um den Wunsch nach vorzeitigem Ruhestand und ob sich der so leicht umsetzen lässt. Hallo, Herr Lohmann.
Guten Tag, Frau Jakob.
Herr Lohmann, warum haben Sie sich denn überhaupt dieses Thema ausgesucht, früher Ruhestand? Haben Sie etwa selbst keine Lust mehr?
Doch. Also ich meine, ich bin jetzt 66. Und da wissen Sie ja, mit Udo Jürgens, da geht ja das Leben eigentlich erst richtig.
Okay.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass es bei mir wirklich so ist. Nee, also ich habe wirklich noch viel Freude zu arbeiten. Solange ich einfach gesund bin, solange ich schreiben kann, solange mir das einfach Spaß macht, möchte ich das auch machen. Mhm. Und mein stiller Wunsch ist ja nun, in meiner Heimatstadt in Dresden auf dem Friedhof in Tolkewitz in dem Familiengrab begraben zu werden. Okay. Und da soll auf der Riesengrabplatte stehen, hier ruht die Vermögensfrage der FAZ.
Okay.
Und ich habe natürlich den Wunsch, dass das also wirklich frühestens in 24 Jahren der Fall ist. Also ich will 90 werden.
Okay, dann haben Sie aber auch Glück und Ihr Job macht Ihnen viel Spaß, wie es sich anhört. Woran kann das denn liegen, dass die Menschen hinschmeißen wollen?
Ich glaube eben einfach, dass die Menschen jetzt in diesem einen Jahr, also in diesen letzten 12, 13 Monaten, ja, ich will nicht sagen zur Besinnung gekommen sind, aber die sind ja zwangsweise dazu verdonnert worden, nun zu Hause zu arbeiten. Mhm. Da sieht das Leben ganz anders aus. Da fühlt man sich doch in einer gewissen vertrauten, heimeligen Atmosphäre. Und ich glaube, dass das einfach begünstigt hat, darüber nachzudenken, soll das eigentlich wieder so werden wie früher? Muss das alles weiter so gehen? Muss ich es mir antun, da weiter in den Betrieb zu gehen? Und ich glaube einfach, dass diese viele Zeit und dieses Alleine-Sein schon begünstigt hat, darüber nachzudenken, eben aus dem Berufsleben ganz auszusteigen.
In den Kommentaren war auch ein Leser, der gesagt hat, alles, was Spaß macht, geht ja im Moment nicht. Es geht im Endeffekt nur die Arbeit und deswegen verspüre man diese Unlust. Also das passt so zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Aber muss man nicht umgekehrt in der Corona-Krise eher froh sein, überhaupt Arbeit zu haben?
Also ich glaube schon, dass Arbeit wichtig ist und je erfüllter die Arbeit ist, desto besser ist sie natürlich. Und ich glaube, dass die meisten Menschen auch gar nicht fähig sind oder in der Lage sind, nun einfach zu sagen, ich will nicht mehr, weil sie schlicht und ergreifend auf das Geld angewiesen sind.
Na gut, aber woher der Wunsch auch immer nach einem früheren Ruhestand bei dem einen oder anderen kommt, was sagen Sie denn nun jemandem, der mit diesem Wunsch nach einem früheren Ruhestand zu Ihnen kommt?
Da trenne ich zwischen zwei Dingen. Da gibt es auf der einen Seite die harten Fragen, in denen es letztlich um Geld geht. Mhm. Und dann gibt es auch die weichen Fragen, in denen es darum geht, was der Betreffende oder die Betreffende eben mit der Zeit, die dann eben zur Verfügung steht, nun wirklich anfangen möchte. Mhm. Weil ich halt spüre, dass den meisten gar nicht bewusst ist, was sie damit dann tun sollen.
Und als Vermögensberater werden Sie ja wahrscheinlich nicht gleich sagen, lassen Sie das mal bleiben. Da wird dann schon auch gerechnet, ne? Gibt es denn eine Rechenformel, mit der Sie dann da rangehen?
Es ist keine Formel im klassischen Sinne, sondern es sind 3, 4 Fragen, die ich stelle. Mhm. Und das geht halt los mit der Frage, also gut, wenn Sie jetzt heute im Ruhestand sind, also nicht, wenn Sie gehen wollen, sondern wenn Sie sind, egal wie alt Sie sind, wie viel Geld möchten Sie denn dann im Monat zur Verfügung haben? Oder wie viel müssen Sie mindestens zur Verfügung haben, um einfach Ihr ganz normales Leben bestreiten zu können?
Also das ist Punkt 1 sozusagen.
Genau. Ja. Also da geht es wirklich um die Frage, was kostet das Leben? Also was kostet die Wohnung, wenn jemand zur Miete wohnt? Was kostet das Auto? Wie hoch ist die Krankenversicherung? Wie hoch ist die Haftpflichtversicherung? Was kosten Essen, Trinken, Urlaub, Freizeit? Was kommt da im Monat unterm Strich zusammen? Sind das 2, 3 oder 4.000 Euro oder ist es vielleicht noch mehr Geld?
Gut, da muss sich jeder mal so überlegen, was würde ich haben wollen oder brauchen? Das muss man sich wahrscheinlich mal als erstes
tun. Es geht nicht um das Überlegen, sondern es geht wirklich um das nüchterne und harte Aufschreiben.
Okay.
Das und das und das und das brauche ich. Also das ist eine ganz simple Addition, nur man muss es halt tun und muss dabei auch ehrlich zu sich sein.
Mhm. Welche weiteren Punkte kommen dazu?
Dann geht es eben um die Frage, wie lange der Betreffende noch leben möchte. Also wenn jetzt jemand diesen Wunsch mit 50 hat, den stelle ich halt regelmäßig die Frage, wie lange wollen Sie noch leben?
Okay.
Und dann fragen die mich natürlich, wie meinen Sie das? Da sage ich, na so, wie ich es gefragt habe. Wie lange wollen Sie noch leben? Und das löst bei vielen schon irgendwie so eine gewisse Ratlosigkeit aus. Und wenn da also überhaupt keine Antwort kommt, dann ziehe ich halt die Sterbetafel, die amtliche Sterbetafel aus der Schublade und sage, naja, Sie sind 50, Sie scheinen gesund zu sein, munter sind Sie auch. Also hier laut der Sterbetabelle haben Sie als Mann noch 30 Jahre vor sich. Die Frauen haben ungefähr noch 35 Jahre vor sich.
Okay.
Na, Sie lachen, aber das ist praktische Finanzmathematik.
Ja, ja. Ja, also da wahrscheinlich scheut sich da jeder irgendwie so eine Rechnung aufzumachen, ne?
Das ja, bloß keine klaren Antworten, ja. Das ja. ist wohl das Maxim oder die Maxime für viele, aber ohne die Antworten geht's halt nicht. So,
gut.
Die nächste Frage ist dann, von welcher Inflation gehen Sie denn da bis zum Ende des Lebens aus? Also, dass die Preise nun konstant bleiben, das ist ja ein Ammenmärchen oder ein frommer Wunsch oder ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll.
Mm.
Aber die Preise werden doch mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen.
Aber da haben ja viele wahrscheinlich schon mal gar nicht so eine Vorstellung, wie die sich bewegen wird, ne?
Ja, aber dann kann ich da nur auch die Statistik eben zu Rate ziehen und eben sagen, so in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 20 oder in den letzten 30 Jahren sind die Preise laut des Statistischen Bundesamtes und so viel Prozent pro Jahr gestiegen.
Okay.
Also ein solider Wert ist eine Zahl zwischen 2 und 3% pro
okay,
Jahr.
Gut, okay.
So, und die letzte Frage, dann kommen noch 2 Fragen. Also die weitere Frage lautet dann eben, mit welchem Anlagezins für das vorhandene Vermögen rechnen Sie?
Mhm.
Sind das 2, 3 oder 4%?
Da gehen Sie aber schon mal davon aus, dass überhaupt Vermögen da ist, ne?
Ja, ich meine, Frau Jakob, wenn kein Vermögen da ist, ist doch die Frage, kann ich mich zur Ruhe setzen, also ziemlich überflüssig.
Okay.
Oder sehen Sie das anders?
Nee, das ist schon richtig, wahrscheinlich.
Oder spekulieren Sie jetzt im Stillen auf die Erbschaft in 2, 3 Jahren oder auf den Lottogewinn oder auf den richtigen Mann, der Ihnen also plötzlich die Million heranschafft?
Ja, da geht es ja jetzt weniger um mich, sondern um die Leute, die zu Ihnen kommen und diesen Wunsch haben.
Gut, aber denen würde ich die Frage dann genauso stellen.
Ja, okay.
Also kurzum, wenn kein Vermögen da ist, ist wahrscheinlich das ganze Gespräch sinnlos. So, und die letzte Frage, die dann lautet, darf das Vermögen verzehrt werden oder muss da am Schluss was übrig bleiben?
Also um das gegebenenfalls den Kindern zu vererben, oder?
Um das den Kindern zu vererben, um das der Kirche zu vererben, um das den Seenotrettern in Bremen zu geben oder weil die Sorge ist, naja, ich rechne eigentlich bis 90, aber es könnte ja sein, dass ich 95 werde und dann mit 89 zum Pflegefall werde und in den letzten 6 Jahren dann eben doch noch viel Geld brauche.
Da kann es noch richtig teuer werden.
Genau.
Okay, aber dann lassen Sie uns doch mal, Sie haben einige Rechenbeispiele in Ihrer Kolumne gemacht für die verschiedenen Alters- und Gehaltsgruppen. Die werden wir hier nicht alle unterbringen können. Ich hänge aber Ihre Kolumne natürlich auch in die Shownotes, da kann das jeder nachlesen. Aber dann lassen Sie uns doch mal ein Beispiel durchspielen. Nehmen wir eine Frau, ich sag mal Mitte 50, Bruttoeinkommen um die 5.000. 90 will sie schon werden. Und was war der nächste Punkt? Sie hätte gerne eine Rente von so 3.000 Euro. Damit wäre sie glücklich. So, dritter Punkt war Inflation. Helfen Sie mir da mal, so jährlich 2%.
Also jetzt nochmal, die Frau ist Mitte 50.
Ja.
Okay, und die will noch 35 Jahre leben.
Genau.
Weil sie 90 werden will.
Ja.
Okay, dann haben wir das schon mal. Und also der bisherige Bruttoverdienst, der zählt nicht. Das ist Schnee von gestern.
Mhm, okay.
Denn die Frau will jetzt nun heute in Rente gehen und die will also 3.000 Euro netto haben.
Ja.
Und um damit einfach die Krankenkasse, die Lebensunterhalt, die Lebenshaltungskosten, die Miete, Auto, Urlaub, Freizeit, was auch immer zu bezahlen.
Genau.
Okay, so jetzt, dann habe ich das schon mal verstanden. Also 3.000 Euro, die Frau lebt noch 35 Jahre.
Mhm.
So, und jetzt gehen wir davon mal aus, dass die Preise da um 2% steigen im Jahr. So, und dann gehen wir mal von einem Anlagezins aus. Naja, ich würde also sagen, höchstens 1,5% nach Steuern.
Ja, ist ja im Moment alles nicht so viel mit den Zinsen, ja.
Das mit den Zinsen ist ja nun wirklich also ziemlich mies.
Ja, ja.
So, da braucht die, Moment, 3.000 Euro und das sind 454. So, die braucht ein Vermögen von 1.362.000 Euro.
Okay, gut, das klingt viel.
Nee, das klingt nicht nur viel, das ist so.
Ja, ja. Und gibt es da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Haben Sie das?
Also es ist so, Frauen sind bei der Geldanlage vorsichtiger.
Mhm.
Also das heißt, die gehen mit dem Anlagezins eher runter, weil sie sagen, ich möchte also mein Geld doch also eher in sichere Geldanlagen stecken und weniger Aktien haben. Und sichere Geldanlagen jetzt wie zum Beispiel Staatsanleihen oder Immobilienfonds, also offene Immobilienfonds, die werfen ja nun Verzinsungen ab, die liegen bei 1,5%. Und die Aktien, die liegen vielleicht bei 4-5%, nur wenn eben diese sicheren Anlagen dominieren, wenn das zum Beispiel 2/3 des Vermögens sind, dann rutscht die Rendite eben unter 2% nach Steuern.
Mhm. So. Aber
Männer sind da ein bisschen mutiger.
Und kann man das wirklich so pauschal sagen, dass Frauen vorsichtiger sind oder ist das eher das alte Muster? Sind die jungen Frauen vielleicht da viel freudiger?
Nee, also Frauen sind letztlich vorsichtiger. Da hat sich in meinen Augen wenig dran geändert. Aber was ich bei Frauen immer wieder bewundere und schätze, die stellen viel, viel mehr Fragen.
Okay.
Und die stellen auch ihr eigenes Verhalten eher in Frage als Männer. Also Männer fühlen sich immer ganz toll und die wissen alles und die können alles. Und da sind Männer viel, viel oberflächlicher. Und wenn Frauen also vernünftige Antworten auf ihre Fragen bekommen haben, dann sind sie bei der Geldanlage viel, viel disziplinierter als Männer.
Okay, okay. Gut. Jetzt hatten wir das Beispiel und das war jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, das war ja schon so gerechnet. Das war ja jetzt nicht so, dass man in Saus und Braus lebt mit diesen 3.000 Euro oder leben würde. Man kann, glaube ich, zusammenfassen, wenn man nicht gerade Millionen auf der hohen Kante hat, dann kann einem die Lust auf den frühen Ruhestand schnell vergehen, oder?
Ja, die Frage ist ja nun, also diese 1.362.000 Euro, was hat die Frau denn nun also auf der Hand? Wie viel Vermögen ist denn nun da? Also wenn Sie jetzt natürlich sagen, bei der ist nichts da, dann kann ich nur noch einmal sagen, dann ist das einfach ein süßer Traum und den kann die weiterträumen, das wird einfach nichts werden. Aber vielleicht ist doch da jetzt mit Mitte 50, wodurch auch immer, ein gewisses Vermögen zusammengekommen.
Mhm.
Sei es durch Sparsamkeit, sei es durch Glück, sei es durch Erbschaften oder sonst was. Aber die Frau muss jetzt in meinen Augen einfach Kassensturz machen.
Ja.
Und einfach gucken, was liegt da auf den Girokonten rum, was liegt in den Depots, sind da irgendwelche Aktienbestände da.
Mhm.
Also es geht um die Frage, wie viel Geld ist da eben heute da? Mhm. Und vielleicht sind diese 1.362.000 da.
Mhm.
Oder vielleicht sind davon 900.000 da. Das kann ich ja nun alles nicht beurteilen. Und aus dem Grunde muss ich die Frage offen lassen, ob sich die Frau nun leisten kann, eben diesen Wunsch zu verwirklichen.
Mhm. Gibt es ein Alter, wo Sie sagen würden, also ich sag mal so eine Art Turning Point, bei dem Sie sagen würden, da macht es dann ernsthaft Sinn, darüber nachzudenken, in Frührente zu gehen?
Jein. Also es ist so, bei Normalverdienern, wobei das jetzt natürlich eine ganz heiße Kiste ist, die Antwort auf die Frage, wer ist Normalverdiener? Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass da jemand im Monat 5.000 oder 6.000 Euro verdient, wobei das schon also wirklich obere Mittelschicht ist. Da würde ich sagen, und die auch noch angestellt sind, da habe ich das Gefühl, macht es vor Mitte, Ende 50 wenig Sinn, drüber nachzudenken, weil in der Regel eben das Vermögen nicht da ist. Mhm. Jetzt habe ich es viel, viel mit Freiberuflern zu tun, also mit Ärzten, mit Zahnmedizinern, mit Notaren oder mit Anwälten, die also richtig fett Geld verdienen, um das mal so salopp auszudrücken.
Okay.
Und wenn da halt jemand im Jahr 500.000 oder 1 Million verdient, von denen wird mir genauso die Frage gestellt, kann ich mich zur Ruhe setzen? Und da kommen dann halt Wunschrenten von 10 oder von 15.000 Euro im Monat zusammen.
Okay.
Also das Prinzip ist dort eben genauso. Hm. Aber da sind nun die Aussichten, dass die sich mit Anfang oder Mitte 50 zur Ruhe setzen können, deutlich, deutlich größer und höher als bei den Angestellten.
Hm. Gut, aber wenn wir mal ehrlich sind, oder bei vielen stellt sich die Frage des vorzeitigen Ruhestands wahrscheinlich erst gar nicht. Die müssen eher schauen, dass sie überhaupt über die Runden kommen, wenn sie bis zum regulären Rentenalter arbeiten.
Genau.
Gut, eine Sache noch zum Schluss. Sie quasi unterstellen den Menschen am Ende ihrer Kolumne, dass die meisten eh gar nichts mit ihrer freien Zeit anzufangen wissen und sich nach kurzer Zeit sowieso langweilen würden. Wie kommen Sie denn da drauf?
Ja, weil ich einfach lapidar die Frage stelle, wenn da jetzt jemand 62 ist. Sagen wir mal, der war jetzt Manager bei Audi, bei BMW oder der war Notar oder der war Arzt. Und dann haben die Leute ja plötzlich viel, viel Zeit. Und ich bin einfach so neugierig und frage dann, so, was machen Sie jetzt mit dieser Zeit?
Mhm.
Und da kriege ich keine klaren Antworten. Das ist ein Herumgedruckse. Naja, dann kann ich endlich mal länger schlafen. Da sage ich nur, ja, schön. Also nicht mehr um 6 aufstehen, sondern erst um 7. Sagen die, ja, genau, das ist doch wunderbar. Mhm. Frühstücken, Zeitung lesen, sich um den Garten kümmern oder dann kommen eben so Wünsche, ja, doch mal eine große Reise machen. Und da sage ich, ich glaube nicht, dass sie das befriedigen wird. Nur das sind die Standardantworten.
Mhm. Das sind aber unkreative Kunden, die Sie da haben.
Ja, aber ich höre wirklich nur ganz, ganz selten, dass da jemand sagt, so, ich habe hier ein Projekt, das mir im Herzen liegt. Ich möchte zum Beispiel hier bei der Erziehung im Kindergarten mithelfen. Oder ich möchte mich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde engagieren. Oder ich habe da die Idee in Afrika, irgendein Umweltprojekt anzupacken und das endlich zu Ende zu führen. Also solche Dinge, Frau Jakob, höre ich wieder erwarten, nur ganz selten, wünsche mir aber eigentlich, dass die Leute mir sagen, ja, ich warte nur darauf, dass ich das endlich machen kann.
Also kann man letztlich zusammenfassen, entweder sollte man sich einen Job suchen, der Spaß macht, indem man einfach lange arbeiten möchte, oder wenn man einen Job hat, der einem keinen Spaß macht, dann sollte man sich zumindest, bevor man über Frührente nachdenkt, etwas suchen, wofür man richtig brennt und worauf man richtig Lust hat.
Genau, richtig. Also das erscheint mir ganz, ganz wichtig, dass man sich da wirklich überlegt, was will ich mit dieser Zeit machen? Und wenn da nicht ganz klare Begierden, um das mal jetzt sehr heftig auszudrücken, also richtig heftige Wünsche da sind, dann wäre ich also mit diesem Kürzertreten sehr, sehr vorsichtig, weil einem das sonst alles auf die Füße fällt.
Okay, gut. Herr Lohmann, ganz herzlichen Dank. Und dann wünsche ich Ihnen noch die nächsten 20 Jahre mit Lust zu arbeiten.
24
Jahre. 24 waren es, Entschuldigung.
Genau, okay.
Alles klar, danke, Herr Lohmann.
Okay, bitte.
An dieser Stelle würde ich Ihnen gerne mal einfach der Vollständigkeit halber ein paar Zahlen zu Rente und Frührente in Deutschland zurufen, die mir mein Kollege Dietrich Kreuzburg netterweise zur Verfügung gestellt hat. Im Jahr 2019 hatten wir 816.000 neue Rentner in Deutschland. Davon ist knapp die Hälfte frühzeitig in Rente gegangen. 405.000 waren das. So detaillierte Zahlen gibt es für 2020, also für das Corona-Jahr, noch nicht. Da kann man bisher nur sagen, dass die Zahl der Neuanträge auf Rente insgesamt gegenüber 2019 leicht gestiegen ist. 13.000 Anträge gab es da mehr. Das scheint jetzt aber nicht Corona-signifikant höher zu sein. Und wie gesagt, wie viele Rentner und davon Frührentner, das wissen wir noch nicht. Ja, die Corona-Krise bringt ältere Leute also schon mal auf den Gedanken, den Job an den Nagel zu hängen. Doch auch für alle, die mittendrin stecken im Arbeitsleben oder in einem Beruf starten wollen, ändert die Pandemie so einiges. Stichwort Homeoffice und Digitalisierung. Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Und was bedeutet das für Unternehmen, aber auch für Arbeitnehmer? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Josefine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Hallo, Frau Hofmann.
Hallo.
Frau Hofmann, eine Frage am Anfang. Ich hatte in der Anmoderation schon angedeutet, in meinem Gespräch eben mit dem Vermögensberater Volker Lohmann ging es darum, dass Corona einige Menschen dazu bringt, über einen früheren Ruhestand nachzudenken. Zumindest hat er viel mehr Anfragen in diese Richtung bekommen. Er hat das damit begründet, dass sie sich einfach ganz gut eingerichtet haben zu Hause und gar nicht mehr in diese Mühle von vorher zurück wollen. Ich habe mir dann aber mal überlegt, könnte es nicht auch sein, dass diese ganzen Blitzveränderungen der Arbeitswelt im vergangenen Jahr, also vor allem die Digitalisierung, die Älteren abschrecken, dass sie das einfach überfordert und sie deswegen vielleicht auch früher aussteigen wollen?
Gut, ich glaube, wir haben schon alle den Eindruck zurzeit, dass das letzte Jahr, muss man ja mittlerweile fast sagen, anstrengend war und ist. Und dass es definitiv jetzt ja auch nicht so schnell vorbeigeht alles, wie wir uns das auch im Laufe des letzten Jahres so gewünscht haben. Und ich kann schon durchaus nachvollziehen, dass es da eine gewisse gefühlte Erschöpfung gibt, weil wir sehen sehr viel an sehr kurzfristigen Änderungen, an Leuten, die sehr intensiv arbeiten, teilweise auch unter nicht ganz einfachen Randbedingungen arbeiten. Denkt mal an Homeschooling, Homeoffice, was da so alles gerade kombiniert wird. Also ich kann eine Erschöpfung gut verstehen und ja, und die These, dass Leute sich daran gewöhnt haben, ein bisschen sozusagen das Daheim auch als ganz angenehm zu empfinden, kann ich in Teilen nachvollziehen. Tatsächlich. Allerdings ist das, also mir ist das noch nicht so entgegengekommen, dass da ein erhöhter Verrentungswunsch ist. Vielleicht liegt da eher dahinter, wäre meine Hypothese, manchmal vielleicht in Teilen auch ein bisschen die Angst um den Arbeitsplatz, die aber jetzt eigentlich eher auch durch konjunkturelle Abschwünge und sonstige krisenhafte Folgenwirkungen entstehen und weniger durch die Arbeitssituation als solche.
Also sehen Sie da so eine Gefahr, dass die Älteren vielleicht abgehängt werden?
Ach nee, ich finde es auch, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen zu schwarz-weiß. Die Älteren, die das nicht so gut hinkriegen, wir erleben viele ältere Menschen, die sehr hervorragend mit Digitalisierung auch klarkommen. Also ich, und natürlich klar, man kann jetzt sagen, die deutlich Älteren, also sprich kurz vor der Verrentung stehenden, die haben natürlich eine andere Perspektive auf die Zeit, die jetzt noch kommt und auf das, was man sich dann vielleicht noch an nochmaliger Veränderung wird aneignen müssen oder wollen. Und wenn man dann vielleicht mit Blick aufs Konto oder die Rentenpunkte die Möglichkeit hat, zu sagen, ja, ich könnte es auch dabei belassen, dann kann ich das durchaus in Teilen nachvollziehen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, und ich glaube auch schon, dass die Arbeitswelt, die jetzt danach kommt, hoffentlich viel von dem gelernt hat, was wir jetzt in den letzten Monaten teilweise auch nicht ganz freiwillig praktiziert haben. Die wird aber sicherlich nicht unbedingt einfacher. Also ich glaube, sie wird nochmal wahrscheinlich turbulenter und sie wird sicherlich ein bisschen auch mit mehr Möglichkeiten ausgestattet sein, aber teilweise vielleicht auch mit etwas mehr Selbstverantwortlichkeit und Selbstorganisation. Und die ist natürlich in Teilen auch anstrengend, das ist auch ganz klar.
Lassen Sie uns doch mal aufschlüsseln. Wir haben jetzt erstmal pauschal von Veränderungen gesprochen. Welche Veränderungen sehen Sie denn hauptsächlich in der Arbeitswelt durch die Corona-Pandemie oder durch die Corona-Pandemie beschleunigt?
Ich denke, also ich sehe es grundsätzlich erstmal optimistisch, also bei allem natürlich, was Schreckliches auch in den letzten Monaten passiert ist, aber ich bin voller Hoffnung und sehe dafür auch gute Signale, dass wir dieses neue Normal, wie es ja so schön heißt, in Zukunft wirklich in einer guten Kombination aus, ich sage jetzt mal, den besten beider Welten werden gestalten können. Also aus dem, was wir vorher schon gemacht haben und dem aber, was wir auch in den letzten Monaten auch wirklich auch lernen mussten. Ne? Also zum Beispiel, dass man auf Dienstreisen in größerem Maße verzichten kann, dass man nicht mehr für ein 2-Stunden-Meeting sich um 6 morgens zum Flughafen quälen muss, obwohl man die Leute schon seit 2 Jahren kennt, dass man über seine eigene Mobilität nachdenken kann, dass man seine Zeiten vielleicht auch etwas flexibler einteilen kann. Und ich glaube, die Kunst wird darin liegen, viel von dem, was man vorher auch hatte und nachdem sich viele Leute auch wirklich nachvollziehbarerweise zurücksehnen, also der Plausch im Büro, das komplizierte Beieinandersein.
Die Kaffeeküche.
Die Kaffeeküche. Ne? Das sind ja, ich meine, das Schöne ist ja, dass man das jetzt wieder schätzt vielleicht auch. Das ist doch auch ein schöner Nebeneffekt. Und dass man das in Zukunft dann mit dem verbindet, was man eben auch an Neuem dazu gelernt hat. Und so gesehen bin ich da eigentlich in Erwartung einer sehr hybriden Arbeitswelt, zumindest mal da, wo es natürlich die Tätigkeiten zulassen. Ne? Ich rede jetzt hier nicht von der Friseuse, die weiterhin an der Frau und am Mann wird arbeiten müssen. Aber ich glaube, dass wir da große Gestaltungschancen haben. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das auch in dieser Perspektive dann auch miteinander tatsächlich umsetzen werden.
Sie sagen auch, Sie sehen das positiv. Kann man vielleicht sogar sagen, es wurden einfach Entwicklungen auch beschleunigt, die längst überfällig waren?
Absolut, natürlich. Also ich meine, dieses geflügelte Wort vom Digitalisierungsbeschleuniger oder Booster ist ja schon sehr weit verbreitet. Und ja, würde ich absolut zustimmen. Also wenn ich mir überlege, wie selbstverständlich heute eine kurze Videokonferenz mit 4 Teilnehmern ist, um mal ein Thema kurzfristig zu besprechen. Ich sage Ihnen, wir beraten seit 20 Jahren diese Themen. Ich hätte mir nicht im Traum einfallen lassen können, wie umfänglich dieser Veränderungsprozess jetzt ist. Das heißt nicht, dass das überall ganz toll funktioniert und dass alle auch gleich gut ausgestattet sind. Ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, da zu rosig drauf zu gucken. Aber wenn wir was gelernt haben in den letzten 12 Monaten, dann mit dieser ganzen Technik einfach wirklich umzugehen, weil wir nicht anders konnten. Und dieses Maß an Technikgewöhnung und Medienkompetenz, das haben wir in einem Maß uns, glaube ich, alle miteinander hier drauf geschafft. Das ist unglaublich gut. Und da sollten wir jetzt ganz gezielt drauf gucken und schauen, Mensch, und was davon nehmen wir jetzt mit in diese neue Zukunft? Also ich bin da trotz allem natürlich, jetzt mir so natürlich nie gewünscht, aber mal aus Sicht von einem arbeitswissenschaftlichen Institut, das sich mit den Themen sehr stark beschäftigt, war das ein richtiges Trainingslager. Ja. Und ich glaube, dass man da wirklich was draus Nutzen ziehen kann.
Sogar so ein Bootcamp, ne?
Exakt.
Ja, genau. Über die Älteren haben wir da ja schon gesprochen. Kommen wir nochmal zu den Jüngeren. Denen passen ja die Änderungen in diesem Eiltempo vielleicht sogar gerade ganz gut in den Kram. Also deren Wunsch nach Flexibilität und vor allem auch nach einer besseren Work-Life-Balance.
Ja, wobei, ne, also auch das ist wieder was. Also wir haben ja viele Unternehmen auch von innen gesehen und auch befragt. Und es ist teilweise auch gar nicht so, dass nur die Jungen das wollen und auch ganz explizit ein. Also ich glaube, sie sind vielleicht im größeren Schnitt diejenigen, die natürlich die Technik ein bisschen selbstverständlicher können und die das auch vielleicht als selbstverständlicher erwarten. Aber gerade Arbeitnehmer im Mittleren oder auch, ich sage jetzt mal, bis zur Rente, in dem Alterssegment haben durchaus auch sehr umfängliche Vorstellungen, auch was Flexibilisierungsmöglichkeit angeht, weil sie auch andere Rahmenbedingungen haben. Die haben vielleicht keine Kinder mehr, aber dafür haben sie jetzt die pflegebedürftige Schwiegermutter. Oder sie haben nochmal vielleicht, dass sie nochmal einen längeren Urlaub machen wollen oder dann doch nochmal eine Weiterbildung machen. Und wir erleben es schon, dass auch gerade jüngere Leute trotz allem noch sagen, Mensch, ich will aber natürlich auch erstmal die Firma kennenlernen oder das Unternehmen. Stimmt. Und mal so wissen, mit wem ich dann bin und überlegen Sie mal, das ist ja vielleicht auch das Tragische der letzten Monate, ganz ehrlich, also ein Arbeitgeber ist ja immer auch eine wichtige soziale Plattform. Also ich meine, ich möchte nicht wissen, wie viele Ehen, Beziehungen durch den Arbeitgeber gestiftet werden letztlich. Sie treffen da wichtige Menschen. Also ich glaube, von daher, ich glaube, junge Menschen haben da eine andere Grunderwartung. Ob sie es dann auch wirklich immer in dem Detail nutzen, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Besteht vielleicht sogar auch die Gefahr, dass die Arbeit sich, ich meine, das haben ja Freiberufler auch oft, die Arbeit sich in die Freizeit so einschleicht, also dass die Grenzen da verschwimmen?
Ja, also das ist auch was, was wir erlebt haben, ne? Also die Entgrenzung hat schon deutlich zugenommen, wobei, da muss ich auch nochmal sagen, das liegt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt an der Arbeitsform dieser Flexibilisierung, sondern es liegt natürlich auch an den ganz spezifischen Corona-Randbedingungen, ne? Also Stichwort geschlossene Schulen, keine Kindergärten, ne? Also da haben Eltern tagsüber was anderes zu tun und arbeiten dafür dann abends und nachts. Also das ist ganz sicherlich kein Dauerzustand, das ist auch ganz sicherlich nichts, was hoffentlich so bleibt, wobei ich nicht bestreiten möchte, so ein Trend zur Orts- und Zeitflexibilisierung führt im großen Schnitt schon dazu, dass zumindest mal die Gefahr besteht, dass das so sehr ineinander überfließt. Und viele finden es gut. Wenn sie es selber autonom gestalten können, ist es auch in der Regel gut. Aber natürlich müssen sie da schon aufpassen, dass sie genug Zeit für Erholung finden, weil Leistungsfähigkeit setzt halt auch immer auch Erholung und Pausen voraus. Und, ne, und da muss man im wahrsten Sinn des Wortes auch abschalten. Aber da ist eben auch zum Beispiel, da sind Unternehmen gefragt, Führungskräfte, aber auch natürlich schon auch ein Selbstmanagement der Beteiligten.
Ja, aber haben Sie da bestimmte Tipps, wie man das verhindern kann, dass das sich zu sehr mischt?
Ja, also ich meine, gut, Menschen haben unterschiedliche Rituale, ne? Also natürlich erstmal ganz klare Absprachen auch im Team. Also was setzen wir voraus, auch an Erreichbarkeit? Ist es auch wirklich okay, wenn ich um 18 Uhr sage oder um 17 Uhr, Leute, ich mache heute Schluss, ich verabschiede mich in den Feierabend. Manche Leute finden ihre Rituale auch wirklich, sich anders anzuziehen, den Arbeitsplatz nochmal wirklich aufzuräumen und auch wirklich, wenn man schon nicht diese physische Distanz hat, aber trotzdem irgendwie mit was abzuschließen und bewusst sozusagen in einen anderen Tag einzutreten und natürlich dann ganz banal. Ich glaube nicht, dass man Digital Detoxing für 3.000 Euro buchen muss, aber schon mal überlegen, das Handy nicht immer dabei zu haben und nicht immer auf Empfang zu stehen und nicht ständig irgendwelche E-Mails zu lesen, das hat auch was mit Selbstdisziplin zu tun, das muss man schon so sagen. Ja.
Ja, wir haben jetzt viel gehört über veränderte Arbeitswelten, neue Herausforderungen und den Wunsch, vielleicht vorzeitig aus dem Job auszusteigen. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie Respekt vor der Arbeitswelt von morgen? Oder denken Sie sogar darüber nach, frühzeitig in Rente zu gehen? Dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@faz.de. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.